Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gate 7 Podcasts, deinem Podcast über die Themen Fernweh und Fotografie. Heute geht es eher weniger um Fotografie, dafür umso mehr um Fernweh. Mein Gast ist Dennis Freischlad. Er hat einen Sommer lang auf Kuba verbracht und darüber ein Buch geschrieben. Das ist das Thema dieses heutigen Interviews. Dennis berichtet von seinen Erfahrungen auf der Karibikinsel. Er ist ganz tief in den Alltag eingetaucht, hat die Menschen kennengelernt, hat mit ihnen gelebt, hat mit ihnen Sport gemacht, hat mit ihnen gelacht, getanzt. Also wirklich ganz tiefe Einblicke in ein Land, das sich gerade, ja, politisch und wirtschaftlich so ein bisschen in der Schwebe befindet. Das ist auch ein Thema. Wie geht es mit Kuba weiter? Dieser Frage gehen wir nach. Aber wir reden auch sehr viel über die Mentalität der Kubaner, welche Freuden sie haben, wie sie den doch sehr schweren Alltag meistern und dazu wahren Lebenskünstlern geworden sind in den schwierigen Verhältnissen, die sie über die vergangenen Jahrzehnte durchmachen mussten. Freu dich auf ein abwechslungsreiches Gespräch darüber, was Kuba ausmacht. Du erfährst unter anderem, warum ein kubanischer Haushalt ohne Schaukelstuhl undenkbar ist und mit welchen 7 Gesten man in jedem Gespräch unter Kubanern besteht. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Es lohnt sich, auch mal auf der Webseite von Gate 7 vorbeizuschauen, www.gate7.de, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Dort findest du weitere Artikel zu den Themen Fotografie und Fernweh, sowie natürlich immer ausführliche Shownotes auch zu jeder Episode. Freuen würde ich mich natürlich auch darüber, wenn du auf iTunes vorbeischaust und mir dort eine kurze Rezension oder Bewertung hinterlässt. Das hilft, diesen Podcast noch ein bisschen sichtbarer zu machen in den iTunes-Charts und dadurch können ihn dann auch mehr Hörer finden und hoffentlich auch Freude an dieser Show haben. Dafür danke ich dir ganz herzlich, wenn du dir dafür kurz Zeit nimmst. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Außerdem gibt es eine Gate 7 Facebook Community, die ist noch relativ klein, also kann noch jede Menge Zuwachs gebrauchen, damit die Diskussionen dort ein bisschen reger werden. Ich werde mich dort in Zukunft auch verstärkter einbringen. Das habe ich bisher auch so ein bisschen vernachlässigt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da ist mein Ziel schon, diesen Community-Gedanken ein bisschen voranzutreiben, beziehungsweise den direkteren Austausch, weil der Podcast ist natürlich eine sehr einseitige Geschichte. Ich spreche in ein Mikrofon raus und weiß nicht so genau, wie diese Inhalte dann auf der anderen Seite bei dir als Hörer ankommen. Also um da ein bisschen mehr Feedback zu bekommen, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns über die Themen des Podcasts direkt in der Facebook-Community austauschen oder wenn du mir eine E-Mail schreibst, darüber freue ich mich auch immer sehr. So, jetzt aber genug der Vorrede und hinein in das Interview mit Dennis Freischlad. Viel Spaß! Hallo Dennis, willkommen im Gate 7 Podcast.
Hallo Kai, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir Zeit nimmst, Dennis. Das ist nämlich nicht das erste Mal, sondern bereits das zweite Mal. Wir haben den ersten Versuch vor einiger Zeit, ich glaube es war vor 1,5 Monaten oder so, schon mal unternommen. Damals warst du in Indien auf einer längeren Reise, beziehungsweise du pendelst ja so ein bisschen zwischen Köln und Indien. Und damals hatten wir ein paar Tonprobleme. Und wir nehmen jetzt den zweiten Anlauf und hoffen, dass es besser klappt.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das wird jetzt auch hoffentlich besser funktionieren als beim letzten Mal. Kriegen wir schon hin.
Ja, das denke ich auch. Dennis, das Thema unseres Gesprächs wird heute auch dein Buch sein, das du über deinen Aufenthalt auf Kuba geschrieben hast. Das nennt sich Diesseits der Tage, ein Sommer auf Kuba. Und um vielleicht mal einen etwas anderen Einstieg zu wagen, die erste Frage, wenn du deine Augen schließt, welches Bild von Kuba hast du da vor deinem inneren Auge?
Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich als erstes meine Straße. Und zwar die Straße, in der ich quasi 7 von den 8 Wochen, die ich auf Kuba verbracht habe, auch gewohnt habe. Es ist eine Straße in Santiago de Cuba, ja, wo ich, wie gesagt, die 2 Monate eigentlich fast durchgehend war. Und es ist wirklich dieser Blick, die Straße hinunter morgens, wenn es anfängt, wirklich warm zu werden und man so den ersten Kaffee mit rausnimmt und sich auf die Straße setzt und auf die Straße geht, um so das erste Mal am Tag die Menschen zu treffen, die man sowieso den ganzen Tag treffen wird und mit denen man den ganzen Tag und wenn man jetzt in Kuba leben würde, auch das ganze Leben verbringt. Mhm. Ja, es ist dieser Blick, den Hügel runter, die Straße nimmt dann so einen Schwung, geht runter zur Bucht von Santiago de Cuba und dahinter sind die Berge. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ausblick, den man auch sehr schön auf dem Dach genießen kann. Und früh morgens und spät abends ist natürlich das schönste, klarste Licht in dieser Straße. Und ich glaube, das sehe ich, man steht so ein bisschen in der Wärme, sieht die Leute, die man gern hat und die man mit denen man gerne seine Zeit verbringt. Ja, und schaut sich zum ersten Mal die Szenen des Tages an. Die ersten Unterhaltungen, die ersten Leute, die zur Arbeit gehen oder einfach irgendwo hin spazieren, die Kinder, die in ihren Uniformen rumlaufen und ja, eigentlich eher miteinander spielen, als wirklich zur Schule zu gehen.
Hm. Ja, all das, ja. So beginnst du ja auch das Buch, damit steigst du ein mit dieser Dachterrasse, auf der du bei warmen oder größtenteils auch geschlafen hast. Also es war schon ein wichtiger Ort für dich auch, ne? Also diese Dachterrasse und dieses Haus, in dem du die Zeit dort verbracht hast.
Ja, auf jeden Fall. Es war, also ich kann wirklich ehrlich behaupten, dieser Ort und dieses Haus und die Familie, bei der ich gewohnt habe und meine Nachbarn, Familien sind mir in den 2 Monaten so ein Zuhause und so eine Beheimatung geworden, dass es dann echt, als ich dann kapiert habe, dass ich jetzt in ein paar Tagen wirklich fahren muss, war es kein zu kleiner Schock. Ne? Also man weiß im Hinterkopf natürlich die ganze Zeit, dass man jetzt vielleicht, dass man irgendwann wieder gehen muss. Aber wenn man dann jetzt merkt, dass es bald soweit ist, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie stark ich dort angekommen war in Kuba und wie ich auch die ganze Zeit, die ich dort in Santiago de Cuba war, nicht an mein restliches Leben gedacht hat, sozusagen. Also alles, was in Köln oder Indien oder sonst wo war, war sehr weit fort, was sehr Schönes ist, weil es wirklich bedeutet, dass Kuba so die Kraft hat, auch seine Gäste und die Reisenden so dort fulminant zu beheimaten. Und ja, ich war ja auch von den 2 Monaten auf Kuba wirklich fast die gesamten 2 Monate in Santiago de Cuba und in diesem Haus und dieser Straße. Und man sieht jeden Tag dieselben Menschen. Ich habe das ja gerade auch schon alles schon mal erwähnt. Und das ist natürlich, das ist dann irgendwann das Leben, das man kennt. Und damit einem klar, dass man dieses Leben jetzt wieder beenden muss. Für eine Weile. Wenn man dann nicht irgendwann das Glück hat, zurückzukommen.
Ja. Ja, aber es war ja genau auch dein Ziel, Kuba wirklich oder den Alltag dieses Landes kennenzulernen. Und dafür ist es ja wichtig, möglichst viel Zeit dann auch an einem Ort zu verbringen, die Möglichkeit zu haben, die Menschen kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen und so in den Rhythmus anzunehmen einer Stadt, einer Straßenecke und dann zu sehen, wie, ja, was macht das Leben der Menschen dort aus, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Es war auch ein großer Unterschied zu meinen Büchern, die ich vorher geschrieben hatte, wo ich in Ländern war, die ich immer schon sehr gut kannte. Und teilweise also jetzt auch das Buch über Indien. Ich hatte das geschrieben, da war ich schon quasi 12 Jahre im Land oder hatte schon viele Jahre Nettozeit dort verbracht und kannte es eben ziemlich gut mit all seinen Großartigkeiten und all seinem Bösartigen und Schlechten, was er irgendwie hatte. Also die ganze Spannbreite war mir irgendwie klar und in Kuba war das überhaupt gar nicht gleich. Ich war zum ersten Mal auf der Insel und deswegen war das auch klar, dass ich einfach hinfahren muss, um einfach ganz, ganz direkt zu sehen, zu beobachten, zu schmecken, fühlen und wahrzunehmen, ohne jetzt zu versuchen, irgendwie ganz Kuba in seiner Gesamtschau zu einmal zu verstehen und dann auch präsentieren zu können. Also ich bin weder Kuba-Experte noch hatte ich vorher sonst irgendeine besondere Beziehung zu dem Land, außer dass man halt, dass Kuba natürlich einen sehr starken Platz hat in der Weltpolitik und allem und mich auch in meinem Privatleben natürlich sehr fasziniert hat schon immer, aber trotzdem immer nur von außen. Und wenn jemand zum ersten Mal in ein Land reist und zum ersten Mal da ist und die Sprache auch so spricht, dass er immer noch sehr viel Hilfe braucht von Freunden und Bekannten, die einem noch mit Übersetzung helfen. Ja, war es klar, dass man einfach so diesen direkten Eingang und Zugang braucht. Und deswegen war ich auch die meiste Zeit an diesem einen Ort, ohne jetzt da querfeldein über das Land zu toben, das ja eigentlich überall sehr gleich ist. Man hat einen Schlag Menschen mit einer Kultur, einer Sprache. Klar ist jedes Dorf und jede Stadt so ein klein bisschen anders, aber größtenteils trifft man so mehr oder weniger ja auf dasselbe Kuba. Und deswegen war es klar, okay, ich bleibe 2 Monate quasi in einem Haus sitzen, in einer Straße und spreche jeden Tag mit denselben Leuten. Und dadurch geht natürlich einiges auf, was vorher mit einem relativ kurzen Kontakt natürlich dann wiederum sehr verschlossen bleiben muss.
Ja, du bist also sehr unvoreingenommen an diese Sache rangegangen. Du hast es gesagt, ja. Du warst kein Landeskenner, anders als Indien. Das ist ein Land, in dem du vorher schon sehr, sehr viel Zeit verbracht hast, bevor du dann darüber auch ein Buch geschrieben hast. Aber bei Kuba war das anders. Das war praktisch so eine weiße Leinwand, die du vor dir gehabt hast. Du bist hingefahren und hast gesagt, ich schaue jetzt einfach mal, welche Farben mir Kuba gibt. Genau. Und was ich daraus dann machen kann oder welches Bild ich davon dann zeichnen kann.
Ja, genau, das war die Idee dahinter. Ja. Und ja, es ist auch im Endeffekt ja die einzige Möglichkeit.
Aha. Ja. Ja, wie du das gemacht hast, da werden wir gleich nochmal wirklich intensiv drüber sprechen. Am Anfang würde mich jetzt nochmal interessieren, wie denn der Impuls entstanden ist, sich nach Kuba aufzumachen.
Der Impuls, also der spezielle jetzt zu dem Zeitpunkt, kam einfach, also zum einen hatte ich die Möglichkeit über meinen Verlag oder das Angebot, jetzt nach Indien und USA eben gerne noch ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mir überlegt, wo ich denn gerne hinwollen würde, von all den Ländern und Orten, wo ich jetzt einfach hin könnte. Und da war Kuba ganz klar und stark Nummer eins. Ich glaube, ich hatte auch überhaupt keine zweite Wahl im Endeffekt. Also es war dann so ganz klar Kuba. Und ja, zum einen, weil man natürlich weiß und hört, dass in Kuba so ein kleiner Wandel stattfindet, zumindest, oder man weiß es nicht, aber glaubt, so viel zu hören und zu lesen, dass man irgendwie denkt, jetzt ist eine Zeit, Kuba nochmal kennenzulernen, die man nutzen muss, weil es möglich sein kann, dass sich dort bald so viel Gravierendes ändert, dass das alte Kuba so nicht mehr vorzufinden ist. Ich glaube nicht, also jetzt, nachdem ich dann da war, ich war ja auch schon vor 2 Jahren jetzt da, ob man mal das, Sommer 2016. Ja, also die Reise selbst ist ja jetzt schon fast 2 Jahre her. Und ich glaube, oder laut meiner Erfahrung wird Kuba noch lange so bleiben, wie es jetzt ist. Aber es gibt natürlich ganz, ganz kleine Schritt für Schritt Veränderungen, die dort stattfinden. Das war so der eine Grund, eben Kuba auch zu Lebzeiten von Fidel nochmal zu erleben und einfach zu schauen, wie es so um diesen Mythos Kuba bestellt ist. Zum anderen ist natürlich, ja, habe ich mich in meinem Privatleben natürlich ein ganzes Leben lang auch politisch sehr viel mit Kuba rumgeschlagen. Das ist ja ein Land, was sehr polarisiert. Entweder, also die meisten sind sehr dafür oder dagegen oder denken links oder rechts, aber jeder hat eigentlich eine klare Meinung zu Kuba, ne? Und das ist schon sehr erstaunlich, dass es diese ganz kleine Karibikinsel irgendwie geschafft hat, so dass die Welt über sie spricht und die Welt sich zwangsläufig mit dem beschäftigen muss, was dort in Kuba stattfindet und gut funktioniert und nicht gut funktioniert.
Ja, hat weltpolitisch schon einen großen Einfluss gehabt, dadurch, dass es dort im Vorhof der USA auch liegt und zur Zeit des Kalten Krieges immer so ein Stachel auch war für die USA, ne? Direkt so vor der Haustür, so ein Außenposten oder des großen Rivalen Sowjetunion zu haben. Das war schon, was sich daraus dann ergeben hat, weltpolitisch schon eine wichtige Rolle, die Kuba da gespielt hat, obwohl die Insel doch relativ klein ist.
Ja, und das ist natürlich auch, wir Menschen mögen ja große Mythen und Helden, Sagas und all dies, was uns so ein bisschen von unserem eigenen, ja, potenziellen Ideal vorspricht und verspricht. Und da ist Kuba als kleiner David, der sich gegen die große Goliath-Übermacht aufstemmt und es schafft, ne, mit einem holden Herzen, sag ich mal, oder mit sehr viel Willen, eben eine Großmacht wie die USA zuerst mal zu bezwingen und sich dann so zu halten, dass die USA auch nicht wieder, ich sag jetzt mal, einfallen kann in das Land in der Art, wie sie es vorher getan hat.
Ja, doch, nach Beendigung des Kalten Krieges, das sind ja jetzt doch schon sehr, sehr viele Jahre, ist Kuba da immer noch standhaft geblieben, beziehungsweise das politische System auf der Insel hat sich kaum verändert. Du hast jetzt, als du dort warst, da hat Fidel Castro noch gelebt, die Macht war schon an seinen Bruder Raúl Castro übergeben, aber wie groß oder wie präsent ist denn dieser Mythos Revolution Fidel Castro noch auf der Insel? Wie sind da deine Eindrücke gewesen?
Also der größte Eindruck ist auf jeden Fall, wie drückt man es am besten aus? Ich glaube, ich würde sagen, diesen Mythos gibt es jetzt schon so lange, dass er jetzt quasi 60 Jahre Zeit gehabt hat, einzuschlafen. Ja. Also ich habe auch Kuba sehr, sehr viel und oft als ein Land in der Schwebe geschrieben. Ich glaube, dass gerade zu Beginn waren wirklich fast alle Kubaner begeistert, ja, was von den Ideen Fidel und auch was in den ersten Jahren getan wurde. Und Unterstützung aus dem Volk war ja sehr groß da. Und als man dann im Laufe der Zeit gemerkt hat, dass sich doch die eigentlichen Dinge doch nicht so stark verändern, ja, und sich auch die Natur des Menschen nicht mit ein paar politischen Ambitionen und neuen Willen so stark und leicht verändern lassen, ist so ein bisschen so eine Müdigkeit eingetreten. Also man hat wirklich auf diese bessere Zukunft gehofft, ohne dass sie eingetreten ist und ohne dass auch eine schlechtere Zukunft eingetreten ist. Das heißt, also der Status quo zieht sich so lange hin, dass die Kubaner jetzt gerade gefühlt einfach nur warten, dass was passiert, aber auch gar nicht mehr drauf hoffen, dass irgendwas passiert. Und das ist dieser Zustand, dass keiner weiß, wohin es gehen soll. Und keiner ist motiviert, noch für irgendwas zu kämpfen. Ja, weil alle Kämpfe, die man ausgetragen hat, haben zu nicht viel geführt oder sind irgendwo im Sande verlaufen. Ja, und nicht kämpfen ist, und ganz aufgeben ist auch keine Option. Das heißt, deswegen hält man sich so gut wie es geht in seinem Alltag und in seinem Leben Tag für Tag, über Wasser, hält den Kopf hoch, versucht, so viel Witze zu machen, wie es geht, um sich die Zeit zu vertreiben, so viel Rum zu trinken und so viel Zigaretten zu rauchen, wie es geht. Und einfach, da man eh nichts tun kann und eh, ja, wirklich zur Tatenlosigkeit verdammt ist auf Kuba, versucht man das notgedrungen aus dem Jetzt und aus dem Moment und aus jedem Tag, den man hat, so das Beste zu schöpfen. Und das ist dann aber, ja, das ist dann eine sehr diesseitige Lebenslust, die sich da präsentiert und zur Schau stellt und keine große Revolution
mehr. Okay, also der Antrieb der Menschen aktiv, was verändern zu wollen, der ist aktuell nicht da. Es ist eher so ein Zustand des, wir schauen mal, was da kommt und solange versuchen wir uns mit dem, was wir haben, das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Kann man das so beschreiben?
Ja, ist ungefähr. Jeder motzt rum auf Kuba, also über die Verhältnisse und über dies und jenes und keiner hat eine profunde Idee oder allein nur eine Vorstellung davon, was jetzt wirklich kommen könnte. Ja, die meisten Kubaner wollen was Neues und was anderes, wissen aber nicht, wie das umzusetzen ist, weil sie auch gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der andere Teil, weil sie gleichzeitig auch sehen, was sie Gutes haben. Ja, und sie wissen, die Vorteile Kubas, das sind jetzt nicht so viele, aber sind sehr, sehr, schon sehr, sehr große und entscheidende.
Welche sind das aus deiner Sicht?
Also die großen sind natürlich, dass Bildung kostenlos ist Also vom Kindergarten bis zum Schulkind bis zur Uni ist es alles kostenlos und die Bildung ist sehr, sehr gut in Kuba. Das ist nicht einfach so, Hauptsache man hat eine Schule stehen und einen Lehrer, der was beibringt, sondern das ist wirklich Bildung auf einem hohen Niveau. Der Arzt und das Krankenhaus sind quasi umsonst. Medizin ist super, super günstig. Also keiner muss Angst haben, wenn er krank wird, wie in den USA. Also, dass er sich bis an sein Lebensende verschuldet oder dergleichen. So was, diese Art der Sorge und Angst gibt's einfach nicht in Kuba. Jeder hat ein Haus über dem Kopf. Also, der Staat würde niemals, hingehen und jetzt an die Tür klopfen und sagen, sie haben nicht bezahlt und jetzt wär's nochmal angebracht, entweder mehr zu arbeiten oder auf der Straße zu leben. Also diese Verhältnisse, die wir aus dem Westen kennen oder gerade aus den USA als großer Counterpart, das sind eigentlich Dinge, die sind in Kuba sehr, sehr gut geregelt. Und die Kubaner wissen ganz genau, dass es im Rest der Welt überhaupt gar nicht so ist. Ja, und dass man sich im Rest der Welt um genau diese Dinge sorgt, die ganze Zeit. Und dass diese Dinge, wenn man sie hat, auch mit sehr viel Arbeit verbunden sind, sozusagen. Und in Kuba ist es so, auch wenn man nicht arbeitet oder nur so einen kleinen Nebenjob hat oder sonst was. Man hat immer das Recht auf diese, wie soll man sagen, nicht Wohltaten, sondern auf diese Einrichtung eben. So, man weiß, dass wenn sich die Politik verändert und eine Öffnung zu den USA hin oder zum Westen hin allgemein irgendwann kommt, dass damit diese guten Dinge, die man hat, natürlich auch so ein bisschen in Frage gestellt sind, ob sich das halten lässt. Ja, und gleichzeitig will man aber auf jeden Fall mehr. Ja, und das ist auch ein Satz, den ich genauso immer wieder gehört habe. Man will auch wirklich mehr Welt. Also gerade das Gefühl zu haben, von der Welt abgekapselt zu sein, dass man weniger Reisefreiheit hat, obwohl das hat sich unter Raúl Castro verändert. Man hat mehr Reisefreiheit, aber überhaupt gar nicht das Geld, um sich eine Reise oder das heißt auch nur einen Flug überhaupt leisten zu können. Also das eine. Und dass man nicht jederzeit einen freien Zugang zum Internet hat, ist das zweite. Ja, auch damit ist man heutzutage sehr stark von dem Rest der Weltgemeinschaft abgeschnitten. Und das sind alles so Dinge, wo man einfach merkt, man hängt hinterher und es ist nicht gut und dass diese Dinge müssen sich verändern. Und es muss sich auch verändern, dass man mit einer Arbeit so viel Geld verdienen kann für sich und seine Familie und seine Kinder, dass man nicht alle zwei Tage für Reis und für Zucker irgendwo anstehen muss und quasi, in diesen Sachen noch immer auf den Staat angewiesen ist. Also das sind alles so Punkte.
Die du hast es angesprochen, die Menschen möchten ja sich oder mehr öffnen und wünschen sich mehr politische Freiheiten, auch die Freiheit wirklich die Welt auch entdecken zu können und mehr daran teilhaben zu können. Wie groß ist denn der Informationsstand der Menschen, wenn es kein Internet oder kein flächendeckendes Internet gibt? Es gibt ja die Möglichkeit, hier und da dann mal auch in ein Internetcafé zu gehen, aber das ist dann einmal sehr langsam, sehr teuer. Die meisten können sich's nicht leisten und dann nur in den größeren Städten an einigen Punkten wirklich verfügbar. Also es ist doch schon schwierig, sich zu informieren. Wie hoch ist der Grad der Menschen oder aus welchen Quellen informieren Sie sich über das, was um Sie herum in der Welt geschieht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass die Kubaner sind sehr straßenschlau, wie man sagt, in Anführungsstrichen. Das heißt, Ich habe das Gefühl, dass keine Regierung der Welt in Kuba es verhindern kann, dass die Kubaner genau wissen, was mit ihnen und der Welt los ist. Aber ja, das ist trotzdem eine gute Frage, weil die meisten Nachrichten, offiziellen Nachrichten, sind Parteinachrichten, also das wird alles gefiltert oder direkt herausgegeben von der kommunistischen Partei, die halt führt. Und natürlich so, dass man ans Kiosk geht und man hat 20 verschiedene Zeitungen mit 20 verschiedenen Meinungen, wie man es von uns erkennt, das ist natürlich nicht da. Aber komischerweise trägt das Bildungssystem doch dazu bei, dass man ein sehr gutes Verständnis hat von der eigenen Lage, in der man sich befindet. Und sich auch so ein, ich habe immer das Gefühl, auch gut von außen wahrnehmen kann. Also es kommen auch immer sehr viele Besucher nach Kuba oder jetzt gerade in den letzten 15 Jahren natürlich sehr, sehr viel mehr. Ich glaube, das sind mittlerweile, ich glaube, es waren vor einem Jahr oder so, dass 3 Millionen Touristen jährlich nach Kuba kommen. Also irgendwie so eine ganz, ganz absurde Zahl. Also hat natürlich auch mit dem Einfall so des Massentourismus zu tun. Aber das Internet ist auf keinen Fall eine große Lösung, weil nur die sehr, sehr privilegierten Internetzugang zu Hause haben. Also das ist super, super selten. Meistens gibt es nur einige Hotspots in der Stadt, einige öffentlichen Plätze und einige Hotels, wo man online gehen kann. Das waren, glaube ich, man bezahlt dort zwei Cook für eine halbe Stunde. Ein Cook, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall für einen Deutschen, der sich da 2 Monate aufhält, sind das so 2-3 Euro irgendwie, die man bezahlt, um mal eine Stunde online zu sein. Das geht noch. Aber wenn man sich überlegt, dass der normale Kubaner 20 bis 30 Euro im Monat verdient, ja, und dann so fast ein Zehntel seines Gehalts für eine kurze Online-Präsenz ausgeben müsste, das ist natürlich absolut, daran kann man schon die großen Probleme, die man dort hat, gut ablesen.
Ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, es gibt dann natürlich dann andere Wege, wie die Menschen an Informationen kommen, durch die Touristen einmal, da ist die Neugier dann wahrscheinlich auch groß zu erfahren in Gesprächen, wie sieht es in anderen Teilen der Welt aus oder viele Exilkubaner oder Kubaner, die Familie haben, die ausgewandert ist, dass man dort dann per Telefon, wenn man sich dann mit Verwandten unterhält, dadurch auch an Informationen kommen und sich dann ja natürlich dann untereinander auch austauscht und viel kommuniziert.
Klar. Ja, eben. Das ist auch ein großer Faktor, die ganzen Kubaner, die in Miami, Florida wohnen oder überhaupt in den gesamten USA und die auch dafür sorgen, dass Geld nach Kuba kommt, ja, die sehr viel Geld nach Kuba schicken und natürlich auch Informationen. Und die Kubaner, die im Exil leben, sind natürlich auch keine Freunde der Castros und der Partei, sind eher als Leute, die Kuba und dem Staat den Rücken gekehrt haben, sozusagen. Das heißt, das werden vor allen Dingen unfreundliche Nachrichten sein, sagen wir so. Ja,
ja, aber trotzdem hat es dieses politische System geschafft, alle Krisen zu überleben und so richtig Anzeichen dafür, dass es einen schnellen politischen Wandel geben könnte, die gibt es anscheinend nicht, oder?
Nein, glaube ich auch gar nicht. Also jetzt auch, es ist ja jetzt seit ein paar Monaten, gibt es einen neuen Präsidenten, der jetzt zum ersten Mal seit 60 Jahren nicht aus der alten Garde der der Revolutionäre kommt, die damals wirklich ihr Leben und ihr Blut gelassen haben für die Unabhängigkeit Kubas, sondern ich glaube hier Díaz-Canel heißt der, er ist glaube ich ein Jahr nach Fidels Machtergreifung geboren oder so, ne? Also er hat niemals in solch einer Art und Weise kämpfen müssen, wie die alte gerade das getan hat. Und trotzdem sind diese Leute ihr Leben lang so nur innerhalb der Partei aufgezogen worden. Und die Chance, dass da jetzt auf einmal eine große Veränderung sich einstellt, ist ziemlich gering. Ich würde sogar eher noch davon ausgehen, dass so ein bisschen das Gegenteil passiert, weil sich er und alle anderen, die jetzt nachkommen, immer noch unter diesem großen Schatten stehen, den die Revolution geworfen hat, auch als Mythos, und er sich jetzt erstmal beweisen muss, sozusagen, dass er in der Lage ist, diese Großtat und diese Großartigkeit auch weiterzutragen, ja. Aber dann, also ich weiß auch nicht, nur so ein paar Sachen von ihm. Eine Sache ist, dass er zum Beispiel, was das Internet angeht, ganz klar sagt, dass sich das Kuba nicht leisten kann, weiterhin so zu funktionieren. Und er will schon das normale Internet für den normalen Bürger weiter vorantreiben, damit er genau diese Ausgrenzung, die Kuba dadurch erlebt, so ein bisschen fortnimmt. Ja, und im Endeffekt ist er von Raúl Castro ausgesucht worden, oder schon seit Jahren so sein zweiter Mann. Und von daher gehe ich einfach mal davon aus, wie gesagt, nochmal der Hinweis ein großer Experte der karibischen Politik oder überhaupt Kubas zu sein. Ich glaube schon, dass er die Politik, die Raúl betrieben hat, so Stück für Stück weiterführen wird. Das heißt, er wird im Großen und Ganzen alles so lassen, wie es ist, aber ganz kleine Sachen verändern und Kuba auf dem Privatarbeitssektor ein bisschen öffnen und verändern, und dass Leute mehr ihre eigenen Unternehmen und Geschäfte gründen können. Und diese Kleinigkeiten, die niemals zu der kompletten Umwälzung des politischen Systems führen, aber ja, zumindest doch die Kubaner so ein Stück weit dem eigenen Traum näher bringt, selbst für sich aufkommen und sorgen zu können.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, was du da genannt hast, so diese stückweite Gewährung von privatwirtschaftlichen Unternehmertum, was es ja jetzt so auf Kuba gibt. Im Bereich Tourismus gibt es da die Möglichkeit, dann, dass Familien, die ein Haus, ein paar Zimmer zur Verfügung haben, diese ausbauen und Touristen zur Verfügung stellen. Das ist ein Aspekt. Und in welchen anderen Bereichen haben die Kubaner dann die Möglichkeit, auch unternehmerisch tätig zu werden?
Eine kleine für die Reisenden und Touristen, was am klarsten sichtbar geworden ist, ist natürlich, dass man jetzt die Chance hat, nicht, also früher konnte man eben nur in Hotels absteigen, und heutzutage hat man die Gelegenheit, in den Casa Particulares heißen die, eben bei Familien zu Hause zu wohnen. Das ist natürlich absolut großartig, wenn man daran interessiert ist, nicht nur als Tourist da zu sein, der 10 Tage an seinem Strand liegt und Pina Colada trinkt, also dasselbe, was man auch auf Mallorca oder in Thailand eben tun kann, sondern dort ist was aufgegangen, was einen wirklichen Zugang zu den Menschen und zu dem Leben fördert. Das aber auch nur wieder in Klammern, weil es dann wiederum so ist, dass die Menschen und die Familien und die Klasse, oder ich sag mal so die, ne, das ist so eine Mitteloberschicht, wenn man das in Kuba überhaupt so mit solchen Begriffen irgendwie beschreiben kann, aber es sind Leute, die auf jeden Fall die Möglichkeit haben, also die erstmal einen Raum zur Verfügung haben, und es gibt so kleine Auflagen, zum Beispiel muss dann, wenn man einen Raum vermietet, wo ein ausländischer Gast ist, dann muss da eben auch eine kleine Toilette mit dabei sein, oder es muss die Möglichkeit geben, zu duschen und so, und das muss man sich alles amtlich per Brief und Siegel, ja, begläubigen lassen, dass man das alles überhaupt hat. Und die meisten Kubaner sind überhaupt gar nicht in der Lage, diesen Raum zu schaffen. Das heißt, die meisten, bei denen man unterkommt, sind jetzt nicht die Armen, also, ne, ich spreche jetzt mal nur in Reichtumskoordinaten, das sind nicht die armen Kubaner, sondern das sind solche, die sich so ein Haus und so ein Vorgehen schon mal überhaupt leisten können. Und das ist zum großen Teil so eine weiße Mittelschicht, obwohl das gerade in Santiago gar nicht so war. Ne? Vielleicht war in Santiago auch die meisten Afro-Kubaner wohnen von der ganzen Insel. Das ist wirklich so die afro-kubanische Hauptstadt von Kuba. Und dort gibt es auch natürlich sehr, sehr viele schwarze Familien, die sich das leisten können und die das anbieten. Und darüber hinaus, um jetzt mal deine eigentliche Frage zu beantworten, die mir gerade einfällt, es wird sehr viel gebaut in Kuba, und das ist selbst meinen Freunden aufgefallen, also meinen kubanischen Freunden, die ich da kennengelernt habe, die auch immer wieder sagten, so die größte Veränderung, die man merkt an Kuba, und das, was passiert, ist, dass es wird sehr viel gebaut, es wird sehr viel renoviert, es wird viel angestrichen, es kommt mehr Farbe rein. Und das ist schon mal ein Zeichen, dass sich Menschen mehr leisten können. Und man sieht immer mehr kleine Shops, die aufmachen, kleine Handwerker, die alleine arbeiten, ohne dem Staat jetzt das Geld abgeben zu müssen. Und mit den Bauern ist auch immer so eine Sache. Da war Kuba in der Vergangenheit einmal ganz pragmatisch und offen und dann wieder voller Ideal. Hat gesagt, alles für die Gemeinschaft, alles für den Staat. Da haben die Bauern einfach alles fortgeben müssen. Dann hat man gemerkt, dass es so nicht gut funktioniert, und hat den Bauern mehr Möglichkeiten eingeräumt, auf eigenen Bauernmärkten ihre Waren zu verkaufen oder in die Stadt zu ziehen und dort mit der Schubkarre rumzufahren und Sachen zu verkaufen oder aus dem Pferdewagen oder sonst was. Und diese Kleinigkeiten kommen immer mehr und mehr.
Ist es denn so, dass die Menschen diese Kleinfreiheiten, die sie jetzt haben, auch versuchen oder da die Grenzen immer weiter zu verschieben? Das heißt, dann auch mit einer gewissen Bauernschleue vorzugehen und zu schauen, wie weit können wir das Ganze treiben? Oder ist da noch so das Gefühl, wenn ich zu weit gehe, dann reagiert der Staat doch mit harter Hand noch?
Ja, auf jeden Fall. Beides. Also da würde ich auch wieder ganz klar sagen, es ist beides. Ich weiß noch, ich habe Mayra, es ist die Patrona des Hauses, wo ich gewohnt habe, die halt immer Buch führen musste über uns Gäste, die da waren, und die teilweise Ich bin dann morgens raus zu meinem Training und sie hat mich dann zurückgerufen, Danny, du musst hier noch unterschreiben auf jeden Fall, weil wegen heute müssen wir das Geld geben. Ich so, ja, ey, ich bin in 3 Stunden wieder da, das hat doch Zeit bis später. Und sie meinte, nein, das hat verdammt nochmal überhaupt keine Zeit, weil man hat in Kuba noch immer das Gefühl, dass irgendeiner einen über die Schulter blickt und ganz genau checkt und nachguckt, ob man alles korrekt macht oder nicht. Und ne, es gibt dann Überprüfungen und alleine, dass sie zum Beispiel dieses Haus betreiben konnte und immer noch tut, ist so großartig für sie und bringt so viel Einnahmen und so viel Gutes, dass sie auf Teufel komm raus wie ein Harvest aufpasst, dass alles, was mit Papieren und Bürokratie zu tun hat, alles so ordentlich wie möglich gemacht wird. Und gleichzeitig ist es bei allen so, dass sich alle durch irgendwelche Schwarzmarkttätigkeiten um kleine illegale Geschäfte sich jeder Kubaner nebenbei noch immer irgendwas nebenher verdient. Also das ist wirklich gang und gäbe. Und das ist auch für die Kubaner, und das habe ich auch mal gemerkt, das ist tragisch, weil keiner hat Lust zu stehlen, ja, und keiner hat Lust irgendwie sich illegal zu verhalten, aber wenn es eben keine andere Möglichkeit gibt und ne, und dann, um ein einigermaßen angenehmes Leben zu führen, dann ja, muss man diese Dinge tun. Ich habe auch einen Freund von mir, hat mal gesagt, dass das, was er an Fidel am meisten hasst, ist, dass er die Kubaner zu Dieben gemacht hat. Ja, indem man nicht so viel zur freien Verfügung stellt, dass es reicht, dass die Leute automatisch irgendwo gezwungen sind, gegen das Gesetz oder den Staat oder die Gemeinschaft zu verstoßen. Und da ist der Kubaner wieder sehr bauernschlau und sehr streetwise, also straßenschlau. Und man ist echt sehr, sehr ausgefuchst darin, Mittel und Wege zu finden, noch nebenher so ein paar Dollar zu machen. Also das ist eine große Kunst in Kuba. Deswegen, die Kubaner sind auch Schlitzohren bis...
Hast du da ein paar Beispiele dafür?
Aber ja, also ich denke immer, und das ist auch komisch, ich könnte jetzt, ich habe auch in dem Buch natürlich so ein paar Dinge erwähnt, die meine Nachbarn zum Beispiel tun, um sich noch sowas, so ein kleines Zubrot zu verdienen nebenher, und dachte mir während des Schreibens auch, ob ich das wirklich schreiben soll. Ne? Also diese leise Panik ist auch so auf mich übergesprungen. Ich dachte, was, wenn irgendwann, ne, sich der kubanische Staat für das Buch interessiert und da liest, dass der Herr so und so, der da und da wohnt und mein Nachbar ist, irgendwie aus der Rumfabrik Flaschen klaut und die an Kreuzfahrtschiffstouristen verkauft, die für einen Tag durch die Stadt marschieren. So, ne? Also ich habe mich auch gefragt, ob ich dadurch vielleicht also gerade meine liebsten Menschen auf Kuba irgendwie in die Bredouille bringen kann. Aber also in dem Fall glaube ich jetzt nicht, dass es so ist. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt ja auch einen Freund von mir hat mir diese, er sagte, es sei sehr kubanisch, oder das würde schon sehr viel über Kuba aussagen, dass alle Arbeiter und Menschen wollen irgendeinen Job in einer Fabrik haben. Sie wollen keinen Job im Büro, ja, weil im Büro kann man nichts mitnehmen. Ne? Es gibt Zettel und Stift und Papier, das ist nichts wert. Wenn man aber irgendwo in einer Fleischverarbeitungsfabrik, in einer Rumfabrik oder in einer Fabrik, wo irgendwie Klamotten hergestellt werden, ja, wenn man da arbeitet, besteht immer die Möglichkeit, noch irgendwie was einzusacken. Und er hat das in einem Witz verpackt es einigermaßen, dass er sagt, wenn Arbeiter in Kuba zu ihrem ersten Arbeitstag antreten und sich eine Uniform bestellen, bestellen sie die immer 10 Nummern größer, als man eigentlich ist, damit man genug Platz hat, um all die Sachen irgendwo hinstopfen zu können. Ja. Und das ist auf der einen Seite amüsant und auf der anderen Seite natürlich auch traurig. Ja. Und das ist dieser ewige Zwiespalt, den die Kubaner haben.
Ja, das ist, das sind so die, ja, die Umstände, die dann die Menschen auch dazu treiben, was du eben gesagt hast, auch damit, dass, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, man dann aber doch hier und da überlegt, wenn ich da was mitnehmen kann, dann hilft es mir, mein Leben ein klein bisschen besser zu machen, ne? Also mal so diese Gratwanderung. Eigentlich möchte man das nicht, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann tut man vielleicht Dinge, die einem normalerweise, die man normalerweise unterlassen würde.
Zuwider sind, auf jeden Fall. Ja. Also keiner will stehlen, ja. Aber klar, wenn, ja, mir, also, ich würde auch so handeln. Das ist ganz klar. Wenn ich zwei Kinder zu Hause habe und die haben Geburtstag und ich bin nicht in der Lage, denen auch nur eine Kleinigkeit zu schenken, ja, was eine Freude machen würde, würde ich vielleicht auch oder wahrscheinlich sehr, sehr sicher sogar mir auch irgendwas einfallen lassen, so einen Weg, der dann dazu führt, dass so ein bisschen mehr Freude, mehr Leichtigkeit auf den Tisch kommt, als eigentlich sein kann.
Ja, du bist ja dann doch in der Zeit sehr, sehr tief in den Alltag auch eingetaucht. Du hast in einer von den Casa Particulares gelebt, richtig? Ja. Also hast du da einen guten Einblick bekommen, wie das ganze System funktioniert, eben welche Vorteile es auch bietet, so teilhaben zu können am Tourismus, weil darüber natürlich am ehesten auch Devisen ins Land kommt und man dort dann für diese Devisen auch entsprechend die Waren bekommt. Das ist einmal ein Vorteil, wie sich das Leben verbessern lässt, über den wir auch schon gesprochen haben. Wie sah sonst der Alltag dort aus, den du erlebt hast?
Ich bin natürlich so, ich bin zuerst mal so meinem Weg gefolgt und auf meinem Weg durch den Tag habe ich dann immer meine Menschen gehabt für jeden Teil des Tages sozusagen. Ich bin vormittags und morgens zu meinem Boxtraining gegangen und da hatte ich dann meine Gemeinschaft an Boxern und Lehrern. Mittags ist so ein bisschen so eine tote Zeit und abends war ich dann mit meinen Freunden vor Ort unterwegs, die auch die meisten oder eigentlich fast alle auch Künstler waren, auch Poeten, Musiker und das war natürlich auch spannend und hat mir auch gezeigt, dass also der kubanische Künstler hat zum Beispiel keine Zeit, sich um seine Kunst zu kümmern. Der kubanische Künstler muss ganz normal irgendwo arbeiten, wie jeder andere auch. Ich habe zum Beispiel meinen besten Freund oder denjenigen, der da zu meinem besten Freund geworden ist, mit dem ich am meisten Zeit verbracht hat, ist eigentlich ein kubanischer Schriftsteller und Poet und muss aber, um seine Frau und drei Kinder zu ernähren, in so einer Videospiel, in so einem ganz kleinen Laden, wo man Videospiele leihen kann, ne, für die Paar, die so eine PlayStation oder auf dem Handy Spiele. Das kann man da ausleihen oder sich mal eine DVD ausleihen und es werden Handys repariert. Und das war so, da war er den ganzen Tag oder von morgens 9 bis 5 so grob. Ich habe den auch meistens da abgeholt und dann sind wir erstmal drin gegangen und haben uns sehr viel erzählt. Aber das ist natürlich absolut frustrierend zum Beispiel. Und das war auch echt, es war die einzige Möglichkeit, die er hatte, um zu gewährleisten, dass seine Kinder zu Hause Reis mit Bohnen bekommen, so ungefähr, und ab und zu mal ein Stück Fleisch. Ja, eine Arbeit zu machen, die er absolut hasst, ja, die ihn von seiner eigenen oder von seiner eigentlichen Berufung komplett fernhält. Und ja, aber nochmal, ich habe den eigentlichen Alltag der Kubaner dann im Endeffekt doch nur unzureichend verstanden, weil ich nie ganz kapiert habe, wann man jetzt genau zur Arbeit geht und wann nicht. Das ist echt zum Beispiel die Frau meines Hauses hat in so einem Vorort von Santiago in so einer Fleischverarbeitungsfabrik gearbeitet, und zwar in einer ziemlich hohen Position. Also sie war keine von den normalen Arbeiterinnen, sondern so ein bisschen Management, also Management ist das, glaube ich, übertrieben. Sie hatte, ne, das ist auch so ein bisschen, das war alles auch in der Erklärung von Ihnen selber sehr vage gehalten, was man da jetzt genau macht. Aber auf jeden Fall musste sie so ein bisschen den Arbeitsablauf einhalten und schauen, dass ihn jeder einhält und so ein bisschen um ein paar Sachen supervisieren, so ungefähr. Und es war aber überhaupt kein System in den Arbeitstagen drin. Also ich habe nie gewusst, wann sie jetzt arbeitet, ob sie arbeitet. Das war jeden Morgen so, entweder war sie dann da, ja, dann hat sie nicht gearbeitet, oder sie war nicht da und dann war sie wohl bei der Arbeit. Aber es gab da überhaupt keine festen Zeiten. Das wird in Kuba natürlich auch alles sehr viel lockerer genommen als wie wir es hier aus Deutschland kennen.
Wie hast du dann mit den, oder konntest du schon Spanisch, bevor du nach Kuba gefahren bist, oder hast du das dort vor Ort gelernt? Wie hast du, oder wie gut konntest du mit den Menschen dann auch auf Spanisch kommunizieren?
Nicht so gut. Das war auf jeden Fall, also ich habe vorher Spanisch gelernt. Ich konnte schon immer so ein ganz kleines bisschen, habe das natürlich so die Monate vor der Reise nochmal ordentlich
aufpoliert?
Ja, intensiviert. Ja, nochmal aufpoliert. Aber jetzt, um da wirklich fließend und gut zu sprechen und genau die Antworten auf die Fragen zu bekommen, die ich haben will, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also alles Normale, die kleinen Alltäglichkeiten, das ja, aber natürlich so tiefere Gespräche, das war nicht möglich. Und da habe ich aber das Glück gehabt, dass einmal Demian, den ich gerade schon erwähnt habe, mein bester Freund hat, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, und auch eigentlich fast alle anderen sehr, sehr gut Englisch konnten. Also Demian konnte es perfekt und die meisten anderen, mit denen ich da unterwegs war, auch. Das heißt, das hat mir natürlich sehr geholfen, weil wir konnten uns dann direkt auf Englisch unterhalten, oder sie konnten mir helfen mit Übersetzung, wenn es dann mal nicht irgendwie funktionierte. Und dann hatte ich noch Hermes, hier ein Freund von mir aus Köln, der war die letzten 3 Wochen auch noch da, und er ist spanischer Muttersprachler und kann dann Deutsch natürlich eben auch perfekt, und das hat nochmal sehr viel geholfen. Ich habe ihn sehr viel als meinen Dolmetscher und eingesetzt. Und dann hatte ich immer noch mein liebes kleines Aufnahmegerät dabei, mit dem ich die ganze Zeit auch alles, was ich nicht verstanden habe, und auch noch so Songtexte und auf Partys Gespräche und alles Mögliche auch immer nochmal aufgenommen, um das dann zu Hause entweder alleine oder mit Hilfe alles zu entwerten quasi. Und ich habe auch die ersten Ich habe einen kompletten Monat nur damit verbracht, quasi Audio. Ich hatte über 2000, 3000 Audiodateien und habe nur damit, ich saß den ganzen Tag nur zu Hause und habe das transkribiert, diesen ganzen Kram und dann mit Hilfe von Freunden übersetzt und so, dass das im, also mit ein paar Mittel und Wegen habe ich es irgendwie dann doch, glaube ich, gut verstanden, zu meinen Antworten zu kommen.
Das finde ich interessant, was du mit dem Aufnahmegerät gemacht hast. Also du hast praktisch dann erstmal Material gesammelt, das du in dem Moment noch gar nicht wirklich verarbeiten konntest und hast dann bis zurückgekehrt und hattest diesen großen Schatz, den du mühsam gehoben hast, indem du das alles transkribiert hast und dann im Nachhinein noch ein Riesenfundus an Informationen vor dir hattest, den du benutzen konntest, um letztendlich dein Buch auch zu schreiben.
Ja, ich kann so ein Aufnahmegerät jedem empfehlen. Obwohl ich glaube, man braucht ja heutzutage, also es ist ja wahrscheinlich in jedem Smartphone, da ist ja die Funktion, so eine Aufnahmesprechfunktion höchstwahrscheinlich drin. Ich habe noch so ein altes Klapphandy, deswegen habe ich dann immer zwei Sachen dabei. Also habe immer noch dieses Aufnahmegerät dabei. Das ist eh gut. Also dieses Aufnahmegerät nutzt mir auch jetzt noch viel. Also ich benutze das. Komischerweise kommt mir sehr, sehr viel, wenn ich fahre. Ne? Wenn ich Motorrad fahre oder Fahrrad fahre oder irgendwo irgendwie von A nach B bin und unterwegs bin. Und das ist irgendwie so, das sind Phasen und Zeiten, da kommt sehr viel reingerieselt in den Kopf und in den Geist. Und früher muss ich dann immer anhalten und mein kleines Heft aus der Hosentasche rausfriemeln und meinen Stift und dann lag ich da. Und mit diesem tollen kleinen Aufnahmegerät, zack, brauche ich einfach nur, ich brauche gar nicht absteigen, ich kann da auch einfach immer während der Fahrt rein sprechen und bin ein sehr viel glücklicherer Mensch geworden.
Wenn du sagst, dass du zum Teil auf Kuba nicht die Antworten auf Fragen gefunden hast, die du so im Kopf hattest, wie war das dann im Nachhinein, als du dir dieses ganze Material, diese Bänder, diese Aufnahmen angehört hast, gab es da so Aha-Momente, wo du irgendwas gehört hast und gesagt hast, jetzt verstehe ich das.
Ich gehe mal davon aus, dass es diese gab, ja. Ich konnte jetzt nicht den Finger drauf legen auf so ein, zwei spezielle Sachen, die ich jetzt im Kopf hatte, aber ist natürlich umso mehr. Ja, also zum einen reicht die Zeit eben nie aus, ja, und zum anderen lernt man eben trotzdem die ganze Zeit dazu, ne? Es wird natürlich auch als ich dann schon wieder hier war und mich dran gesetzt habe, das Buch zu schreiben, ist natürlich noch mal viel mit der Nachbeschäftigung natürlich viel bei mir passiert und es ist viel klarer geworden. Und trotzdem schreibt man dann so ein Buch zu Ende und glaubt es, also zumindest das, was man erlebt hat und erfahren hat, so einigermaßen erzählt zu haben. Und man weiß, man hat sich jetzt genau ein Jahr seines Lebens nur damit beschäftigt. Und aber das hat man, oder habe ich bei fast jedem Buch, und ich schätze mal, dass es den meisten Schriftstellern auch ähnlich geht, dass man am Ende des Buchs angelangt ist und jetzt fertig ist, dass man dann eigentlich denkt, jetzt sei man eigentlich bereit, dieses Buch schreiben zu können. Ja. Aber das ist natürlich auch nur, weil diese, ja, vielleicht nur, weil man es auch schon getan hat. Aber ja, ich hatte dann in der Tat noch einige noch einige Dinge, die mir so später nochmal, also die ich auf jeden Fall noch habe im Buch unterbringen wollen, die es dann leider nicht mehr reingeschafft haben aus Zeitgründen. Ne? Irgendwann gibt man es hier ab und dann macht man das Lektorat und alles und hier und da. Und dann hatte ich aber immer noch, es kam immer noch, das muss man verändern. Und das ist bislang noch ungesagt geblieben. Es ist aber wichtig und muss noch rein und so. Und so geht es halt immer weiter. Ich könnte jetzt auch, ne, wenn ich jetzt das Buch schreiben würde, wäre es anders als das Buch, was ich vor 2 Jahren geschrieben hätte. Also jetzt nicht, ne, von den eigentlichen Erlebnissen, sondern von eher dieser Gesamt-Kuba-Perspektive.
Das wahre Leben zu erspüren, da hast du dann auch oder Ding
muss man sich hinsetzen
und warten und eben auch ein bisschen Initiative ergreifen, aktiv werden, wie du es gemacht hast. Du hast zum Beispiel Boxtraining gemacht. Und Boxen ist ja auf Kuba ohnehin Nationalsport, also sehr populär. Und dort kommt man mit Menschen auf eine ganz natürliche Art und Weise dann in Berührung. Man steigt gegen seine Gegner in den Ring. Und ich denke, das ist,
wie wird das? Seine Freunde auf. Das ist auch und vor allen Dingen gegen seine Freunde. Das ist das Spannende daran. Das ist das Schöne am Kampfsport im Allgemeinen, jetzt nicht nur aufs Boxen bezogen, sondern auch auf alle anderen Martial Arts. Das ist halt ein großartiges Training, was einen nochmal als Freunde nochmal näher durch diese extra Begegnung noch einmal enger zu einer ganz anderen Kameradschaft oder zu einer ganz anderen Gemeinschaft zusammenschweißt,
sag ich jetzt mal. Aber Entschuldigung, ich hab dich interessant, was du sagst. Meine Frage ging dahin, inwieweit dir das Boxen auch geholfen hat, Kuba zu verstehen, weil das sagt ja auch sehr viel über ein Land aus, welche Sportarten populär sind, welche Bedeutung das innerhalb der Kultur hat für die Menschen. Da kann man ja unheimlich viel draus lernen.
Ja, also einmal dort beim Sport und beim Boxen natürlich oder bei allen engen Beziehungen zu den Kubanern. Aber klar, das Boxen war nochmal großartig, um auch dort hat auch nochmal so die Jugend, ne? Es waren halt viele, ich war da, glaube ich, mit Abstand der Älteste, mit meinen damals 36 Jahren, so der Kern der Truppe, und das war das offizielle Boxteam des Staates Santiago de Cuba. Man hat einmal die Stadt Santiago, aber der ganze Staat, einer von den 5 großen Zonen und Regionen in Kuba, heißt eben auch Santiago de Cuba, und das war so dieses staatliche Team, mit dem ich da trainieren konnte. Und vor allen Dingen junge Kubaner zu treffen, jeden Tag mit ihnen zu sein. Und die sind halt, dem braucht man mit Politik überhaupt gar nicht kommen. Das ist auch was mir sehr klar geworden ist, dass die Jugend, ich habe noch nirgends in keinem Land, wo ich war, im Endeffekt, und ich bin ja schon so ein klein bisschen rumgekommen, so eine Jugend erlebt, die so wenig an Politik im Endeffekt teilgenommen hat. Denen war das mehr oder weniger egal, alles. Also man sollte meinen, dass gerade durch diese gewisse Erziehung, die dort ist, und gerade durch das Kubanische irgendwie die die Menschen und die Jugend da sehr, ne, sehr dahinter ist und sehr aufgewühlt, ne? Gerade weil über alles natürlich so die Jugendlichen sind, die immer sehr viel Feuer haben, gerade was so den Kampf für Veränderungen und für eine bessere Welt und alles. Aber es war in Kuba überhaupt gar nicht so. Die Jugend war dort ultimativ gelangweilt und wollte mit Politik überhaupt gar nichts am Hut haben. Also man hat sich nochmal dazu durchgerungen, darüber zu schimpfen, aber das war es dann eben auch.
Und dann lenkt man sich eben mit Dingen wie Sport ab und schiebt alles Politische ein bisschen beiseite.
Ja, mit Sport, mit Rum, mit Frauen und mit Männern, also mit Lust oder Sex, das ist natürlich, wenn man nicht viel hat, dann bekommen die Dinge, die immer da sind, einen ganz neuen Wert, ja. Und deswegen, das ist auch nochmal ein Grund, warum der Kubaner nochmal mehr, zumindest von außen her gesehen, ins Leben verliebt ist und mehr trinkt und lacht und tanzt als vielleicht sogar seine anderen, die anderen Karibikstaaten, weil eben diese Dinge, die sind umsonst, ja, und die sind da und da braucht man braucht keine Genehmigung dafür, man braucht keinen Reichtum dafür. Man braucht keinen gewissen Status, man muss es einfach nur tun. So. Dann haben die Kubaner Glück, dass sie eben auch sehr, sehr schön sind. Also ich habe vielleicht noch niemals in meinem Leben so viele Frauen und Männer gesehen in einem Land. Und man hat einfach dann grandios gelernt, sich miteinander so gut es geht, die Zeit zu vertreiben.
Ist es dann ein Ablenken und ein Vergessen der Umstände, die mit denen man eigentlich nicht zufrieden ist oder die man sich anders wünscht? Oder ist es wirklich, dass man sagt, okay, diesen Teil, den können wir jetzt im Moment nicht ändern, damit haben wir uns abgefunden und wir genießen dann jetzt diese Dinge, die wir haben, eben das schöne Wetter, den zwischenmenschlichen Kontakt, dass man vielleicht jetzt auch in einem Wirtschaftssystem lebt, wo jetzt weniger Wettbewerb herrscht, dass man mehr Zeit hat, mit Freunden, mit Familie zu verbringen?
Ja, es ist hier auch wieder absolut beides. Ja? Und es ist schwer, das immer genau zu differenzieren und auseinanderzuhalten. Weil es ist einmal, wie du sagtest, wirklich so diese Ablenkung und dieses, ne, man muss irgendwas tun und man muss sich trotzdem fühlen, ne, und man muss sich stark fühlen, deswegen immer sehr viel Rausch und Tanz und Körperlust und Lebenslust, ne, es beheimatet uns ja sehr stark auf der Erde, wenn wir derart intensiv angesprochen werden. Das ist so das eine. Also es ist die Flucht und das ist, glaube ich, zum größten Teil eine Flucht für die meisten, denn ich habe auch wirklich nur die wenigsten sagen hören, also das wirklich in der Tat ein paar Mal, dass dieses, ey Leute, es ist doch großartig, überall auf der Welt arbeiten die Leute den ganzen Tag lang und sind super, super im Stress und werden krank und haben kein schönes Leben und haben keine Zeit, mit ihren Familien und Freunden rumzuhängen und haben keine Zeit, hier einfach jetzt über irgendwas zu reden und sich Witze einfallen zu lassen. Wir haben diese Zeit. Es ist großartig, diese Zeit und diese Möglichkeit zu haben. Und ich glaube, dass es dann eben neben der Tragik auch für das große Glück Kubas verantwortlich ist. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Studien. Ich habe auch eine in dem Buch, glaube ich, erwähnt. Das ist so die längste, oder die bekannteste Langzeitstudie, die man jemals so über diesen Begriff des Glücks durchgeführt hat, was die Menschen denn, ja, man hat so Menschen über 70 Jahre, glaube ich, begleitet im Leben und immer wieder alle Faktoren untersucht, die jetzt zu Zufriedenheit und Glück führen. Und das absolute Ergebnis davon ist, zufrieden mit seinem Leben und ein glückliches Leben hat der, der einfach sein Leben mit guten und positiven sozialen Kontakten füllt. Ja, das heißt, wenn man viel Zeit hat, um mit ja einmal so den nächsten Verwandten, so der primären Familie Zeit zu verbringen, aber auch eben viele Menschen sieht am Tag, die man kennt. Das heißt, viele Nachbarn, viele Leute im Supermarkt Hallo sagt, einfach viele Leute kennt. Das sind die größten Faktoren, die uns, ne, der Mensch ist ja noch noch sehr stark von seiner Herdentier-Vergangenheit geprägt. Und das Soziale ist ungemein entscheidend einfach. Und das haben die Kubaner. Keiner ist alleine und deswegen sind auch die wenigsten traurig oder unzufrieden.
Ja, ist ein interessanter Punkt oder diese Studie, die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind, worauf es eigentlich ankommt. Aber das ist natürlich immer der Zwiespalt dann. Klar kann man sagen, man kann sich dann auf die positiven Dinge konzentrieren, die man hat. Aber wenn man auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit hat oder die Freiheit, auch andere Dinge zu tun, dann dann gerät man in so einen Konflikt und fühlt sich auch unfrei.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch die Chance zu einem selbstbestimmten Leben ist, glaube ich, sehr, 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 ja, entscheidend auf jeden Fall. Und es bringt einem all die Sonne und all die schöne Zeit und dass man mit seinen besten Kumpels jeden Abend vor der Haustür stundenlang rumsitzen kann, bringt einem nichts, wenn man quasi gezwungen ist, dies zu tun, weil es einfach keine andere Möglichkeit
gibt. Ja, weil es vom politischen System dann vorgegeben ist, dieser Rahmen, und nur innerhalb von diesem Rahmen hat man dann einen gewissen kleinen, engen Spielraum, aber darüber hinaus wird es dann schwierig.
Genau, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die vielleicht die meisten schon mal in ihrem eigenen Leben erlebt haben und kennen, dass wenn man, also jetzt mal so ganz plakativ, es gibt ja viele Leute, die haben einfach diese Vorstellung von, ne, ich bin an einer schönen Karibikinsel, an einer kleinen, so fast alleine, brauche nur meinen Strand, ja, wo ich einfach schön in meinem Liegestuhl hänge und ich habe alle Zeit zu lesen und kann mich den ganzen Tag besaufen oder sonst was. Und es ist einfach toll und ich muss nicht arbeiten und habe nichts zu tun und keiner schreibt mir irgendwas vor. Das ist eine für, ich würde sagen, 95% der Menschen absolut großartig, solange sich diese Art des Lebens auf so 3 Tage beschränkt oder vielleicht eine Woche, weil danach werden die meisten auf jeden Fall unruhig und denken sich, boah, jetzt sitze ich immer noch hier an diesem Strand. Ja, und der Strand ist gleich schön wie am ersten Tag. Es hat sich nichts verändert und man hat immer noch eine himmlische Ruhe und keinen Stress. Und nach 2, 3 Wochen fängt man dann an, zu verstehen, ja, dass diese Szenerien alleine einen nicht ultimativ befriedigen. dann bleibt eben die Frage, was ist die eigentliche Befriedigung? Und ich glaube, das ist natürlich eine sehr schwer zu beantwortende Frage, ne? Aber ich persönlich würde sagen, es ist eine Kombination aus spiritueller und Erfüllung und den Punkten, die wir gerade schon erwähnt haben, ja, dass man die Möglichkeit hat, zu lieben und geliebt zu werden. Das ist ganz entscheidend. Und eben, und das spielt dann vielleicht auf dieser politischen Ebene eine Rolle, dass man irgendwie so, dass man es schafft, seine Aufgabe hier auf Erden zu tun. Aufgabe meine ich dann, dass jeder Mensch doch irgendwo ein klares Gefühl hat, was er kann und oder was er tun könnte. Und dass durch den die Arbeit dort hinzukommen und dies auch umzusetzen und zu probieren, was man alles tun und erreichen kann im Leben, das gibt uns ein sehr, sehr großes Selbstwertgefühl und auch eine sehr, sehr große Befriedigung. Und das ist eben auch entscheidend, dass man so sein, ja, fällt jetzt nicht das beste Wort ein, aber so seinem Antrieb und seiner eigenen Motivation folgt oder dem Ideal, was man von sich selbst hat oder von dem, was das eigene Leben sein könnte.
Ja, dass man das Gefühl hat, man ist Herr seines Schicksals, oder man hat den Gestaltungsraum,
auf jeden Fall
so zu entwickeln, wie man.
Ganz genau, das ist das Wort. Vielen Dank für die Gestaltung. Ja. Dass man sein Leben nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann. Und das ist ein Vorteil, den wir hier im Westen auf jeden Fall sehr, sehr stark haben. Es ist ein hohes Glück, und ich finde es immer schade, wenn die Menschen das hier nicht sehen. Das mit all den Nachteilen, die man, ne, die jedes politische System mit sich bringt, ist das doch ein sehr, sehr großer Vorteil.
Ja, wir haben die Möglichkeit und sind verfallen dann vielleicht häufig in das andere Extrem, dass wir eben nur sehen, dass das Leben von Arbeit geprägt ist und in dem Streben vielleicht nach materiellen Dingen, aber dass es eben auf der anderen Seite auch ein Wert darin bestehen kann, sich auf Beziehungen zu anderen Menschen zu konzentrieren, wie wir gelernt haben in der Studie oder nach dieser Studie, oder eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür ist, ein wirklich zufriedenes Leben zu führen.
Ja, auf jeden Fall. Und dazu braucht man beides. Man braucht ausreichend das Materielle, dass man das Gefühl hat, so alle Dinge, die man braucht, sind vorhanden. Und ich meine jetzt wirklich nur, ne, dass man gut wohnt und schläft und sich Klamotten kaufen kann. Also wirklich Basissachen, dass die erstmal sorglos vorhanden sind. So, ohne dass es die Möglichkeit da ist, ich kann mir jetzt ein Auto für 50.000 Euro kaufen, also los. Und dass das Materielle quasi da ist und geschafft und darüber hinaus noch genügend Zeit bleibt, um eben sich um die anderen Dinge zu kümmern, die ein komfortables und ein glückliches, beseeltes Leben ermöglichen. Und das ist aber auch so ein bisschen die eigene Verantwortung eben. Das haben wir, das hat jeder, der hier wohnt bei uns, und jeder, der sich tot schuftet und die ganze Zeit sagt, er hat keine Zeit und er ist zu sehr im Stress und so. Jeder Mensch, der an diesem Punkt ist, hat sich selber dahin gebracht. Ja? Weil wir uns auch hier sehr stark für unseren Weg entscheiden können. Man kann halt nicht sehr viel Materielles haben und gleichzeitig auch sehr viel Zeit, ja. Und man kann nicht sehr viel Zeit haben und dann dafür aber auch alles alles weltliche super geordnet und geregelt. Das geht eben nicht. Man muss sich dann, so ein bisschen entscheiden, welcher Sache man ein bisschen, ja, welcher Sache man ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenkt.
Alles hat seinen Preis und muss sich überlegen, welche Prioritäten man dann im eigenen Leben setzen möchte. Ich fand das ganz interessant, was du schon erwähnt hast, diese Anmut der Kubaner. Das ist ein Thema, das ich gerne nochmal mit dir ja anschneiden möchte. Die ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich auf Kuba war. Also ich habe selten so viele Menschen gesehen, die wirklich extrem auf ihr Äußeres im positiven Sinne achten. Also das fängt bei den Schulkindern an, die, obwohl eine große Armut eben auch herrscht, immer in sauberen, gebügelten Schuluniformen morgens zur Schule gehen. Die sehen ja immer wie aus dem Ei gepellt aus. Und ob das dann auch Männer und Frauen sind, die sich mit dem wenigen, was sie auch haben oder dafür ausgeben können, sich Kleidung zu leisten, wirklich immer, immer sehr gut angezogen auf der Straße sind.
Auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Prinzip. Umso weniger man hat, umso mehr putzt man das raus, was man eben hat. Ja, und ich war in so vielen kubanischen Häusern und Haushalten und keiner davon war jetzt, war mit irgendwelchen neuen Dingen und guten Möbeln ausgestattet oder war auch nur jetzt irgendwie, wie soll man sagen, ganz und komplett und irgendwie sauber und all diese Dinge. Und es ist, man hat eben das Nötigste zu Hause und das weiß man. Wenn man aber vor die Tür geht, braucht man so den ganzen Schlamassel, der drin steht, einfach nicht mitnehmen. Ne? Da ist jetzt die Möglichkeit zu zeigen, dass man eben noch mehr ist. So, und dann, ja, haben die Kubaner eben diese Anmut und diese Grazie, gerade die Frauen, die genau wissen, wie schön sie sind und wie schön sie laufen und gehen und tanzen können. Die Männer sind, ich frage mich auch, wie das funktioniert, ne? Weil das ist auch sehr, sehr seltsam für mich hier in unserer Gesellschaft, wenn ich diese ganzen Leute sehe, die sich in ihren funktional Fitnessklamotten, also die all diese Dinge brauchen, dass man hier so viel kaufen muss, um irgendwie gefühlt sportlich zu sein oder trainieren zu können. Und man braucht eine gewisse Ernährung und man braucht diese Proteinpulver hier und das da. Also das gut aussehen und einfach einen starken athletischen Körper zu haben. Für Männer ist hier mit, das ist ja so eine Industrie, ja, und das ist so eine große Vermarktungsmaschine. Und Kuba wäre da das beste Beispiel, dass man überhaupt keine Zusätze braucht, nichts außer ganz normal essen und halt bisschen Sport machen und sich bewegen. Das reicht. So, man braucht darüber hinaus fast überhaupt gar nichts. Der Rest ist einfach nur Werbung und Schabernack. Ja, wo ein paar Leute Geld dran verdienen und man seine Lebenszeit verschwendet, weil man im Endeffekt, um sich so Dinge kaufen zu können, länger arbeiten geht.
Ja, der Kreislauf.
Ja. Aber ja, ich habe das, also das ist auch eine der Anfangsszenen im Buch. Ich glaube, ich so fast sogar sofort, ich beschreibe das Haus bei mir gegenüber, also auf der direkt gegenüberliegenden Seite der Straße. Ich habe ja echt viel draußen gepennt, wenn es nicht geregnet hat und nicht feucht war, habe ich oben auf der Dachterrasse geschlafen. Das war in einem kubanischen Sommer überhaupt kein Problem. Und sehr schön natürlich unter freiem Himmel einzuschlafen. Und sobald ich aufgewacht bin, habe ich mich da über die, kann ich über die kleine Mauer gucken. Habe die Straße vor mir gehabt und gegenüber ist ein Haus, das ich im Buch auch immer nur das Haus gegenüber genannt habe. Und es war wirklich eine Ruine. Und wirklich ein absolut runtergekommenes Haus oder gar nicht erst aufgebautes Haus, wie auch immer, nichts gerade, nichts ganz, keine Tür hängt und alles ist krumm und schief. Und dieses Haus hat mich so fasziniert und es war eigentlich so ein Brocken dahingeflatscht. Und trotzdem treten die Menschen aus diesen Häusern wie Engel. Ja, also richtig, sie kommen aus all diesem Schrägen und Kaputten und Modrigen und Feuchten und Dunkeln und sehen aus, als ob sie gerade hier aus dem Paradies runterflattern würden. Und das ist eine absolut erstaunliche Fähigkeit der Kubaner, das eigene Sein und den Körper und das alles mit sehr viel Würde und ja, Anmut zu tragen.
Ja, Würde ist, glaube ich, da das richtige Wort dafür, ne? Dass in all diesen schwierigen Umständen, ja, in denen man dort leben muss.
Ja, das ist kein Stolz, das ist echt Würde, ne? Das ist würdevoll.
Ja. Ja, wir sind in dieses Interview eingestiegen mit der Frage, welches Bild du vor Augen hast, wenn du an Kuba denkst. Und ich glaube, das ist auch deutlich geworden, dass Kuba ein sehr sinnliches Land ist, was man nicht nur visuell wahrnimmt, sondern auch über andere Sinne, die es da noch gibt. Dennis, wie klingt denn Kuba zum Beispiel für dich?
Wie klebt Kuba?
Genau.
Ach, klingt Kuba. Ich dachte, wie klebt Kuba? Da muss ich mir jetzt was Gutes einfallen lassen. Kuba klingt warm, sehr warm. Kuba, man ist ja in Kuba überall von Sound umgeben. Die ganze Zeit. Es ist niemals ruhig und es ebbt nie ganz ab und es klingt nach dieser immerwährenden Gier nach Leben auch, weil man immer von irgendwo ist immer ein Radio zu hören, von irgendwo hört man immer jemanden quatschen oder noch reden. Morgens kommen die Ausschreier, also die kleinen Bauern oder die Verkäufer der Bauern ziehen durch die Straßen und schreien Las Flores und haben ein Singsang in der Stimme, um eben ihre Produkte, um ihr Obst, Gemüse und Bocaditos, Brötchen und all das zu verkaufen. Und ja, es ist dieser feine Geräuschteppich, der sich aber auch mit so dieser karibischen Tropenwärme mischt. Ja, vielleicht bleibt mir das noch so hängen, weil ich das eben auch mit einem warmen Land verbinde, überhaupt diese Geräusche zu haben, die ganze Zeit. Das ist eine Sache, die mir auch immer auffällt, wenn ich aus so Ländern wie Kuba oder komme ja ein oder zweimal im Jahr aus Indien zurück hierher, nach Deutschland, und es fühlt sich jedes Mal an, als sei eine große Katastrophe passiert. Als hätte man, als gäbe es keine Menschen mehr und keine Tiere und keine Geräusche und all das. Ja, weil hier einfach dann mit einem Schlag alles so leise ist und so steril und gedämpft. Und das kennt man aus Kuba nicht. Und für mich liegt das schon in dieser, ja, so ein bisschen schwülen, tropischen Karibiknacht auf jeden Fall auch drin, diese Schwingung und dieser Sound, und dass man weiß, dass alles doch permanent anwesend ist. Und das fehlt mir in Deutschland hier total. Das ist auch echt immer so ein bisschen, ich glaube, das ist auch, da ich immer so ein mich mit so einem kleinen Kulturschock oder auch einem größeren rumschlage, immer wenn ich von Indien hierher komme, das ist so ein großer Teil davon. Das ist einfach so, dass man, um es ganz geradeaus zu sagen, dass einfach Leben fehlt. Ja, es sind keine Tiere auf der Straße, niemand redet. Der Verkehr ist so, als wenn alle Autos vom Verkehrsamt ferngesteuert würden. Ja, alles läuft in den rechten Bahnen. Nichts ist zu laut. Die Leute lachen nicht, schreien nicht. Da es natürlich auch kalt ist und man mehr drin ist, ist es draußen, ne? Es ist natürlich keiner vor der Tür mit seinem Radio. Das tut man jetzt, ja, im Mai, wo es schön ist, und dann sieht man auf einmal, ja, dass die Leute rauskommen, aber wenn es natürlich 8-9 Monate im Jahr kalt ist und man drin sein muss, um sich vor der Umwelt zu schützen, dann geht dadurch natürlich auch viel Leben verloren.
Ja, dieser Klangteppich, den es auf Kuba oder in Ländern auch wie Indien und so gibt, mit unterschiedlichen Intensitäten, der nimmt sich hier in Deutschland dann mal eine Auszeit, wenn es kälter wird oder ist nicht so ständig präsent. Aha.
Ja.
Wie sieht es mit den anderen Sinnen aus? Wie schmeckt Kuba?
Kuba schmeckt nach Reis mit Bohnen und nach frittierten Hühnchen. Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich eher, was heißt eher? Ich glaube, das passende Wort ist, oder dass die Terminologie ist Flexitarier heutzutage. Also ich ernähre mich eigentlich überwiegend vegetarisch, aber dann doch, wenn es Fleisch gibt hier und da, habe ich kein Problem damit, Fleisch zu essen. Aber ich kaufe mir jetzt nicht wirklich viel oder bestell viel. Und in Kuba hat das eine ganz, ganz harte Wandlung genommen, weil natürlich dort Fleisch kein Luxusprodukt ist, sondern halt, man braucht es zum Überleben. Und Fleisch ist natürlich die ganze Zeit da und vorhanden. Und für mich war, ja, dann einfach der Umstand, mehr Fleisch zu essen, der war lag mir auf jeden Fall stark auf der Zunge. Ja.
Und dann gibt es noch den Geruchssinn. Wie hat Kuba für dich, oder was verbindest du in Sachen Geruch mit Kuba?
Es riecht nach Auspuff.
Nach Auspuff Rosen. Und Rosen. Spannende Mischung.
Ja. Das ist auch wieder, ich glaube schon, das ist ein bisschen der Straßenflair. Also wiederum die Menschen tun ihr Möglichstes, um einfach rein zu sein und gut auszusehen und vor allen Dingen auch gut zu riechen. Ne? Wo man kaum Geld hat, hat jede Frau und jedes Mädchen irgendwie 10 Flaschen und Tupen Parfums und Deos und so. Und man ist immer sehr, sehr, sehr eingestäubt damit, sobald man das Haus verlässt. Also man hat immer so diese Art Duft auch um einen rum. Und dann hat man all diese uralten Motorräder und Autos, die noch aus DDR-Zeiten oder so alte russische Motorräder, die da seit 30, 40 Jahren fahren und die alle natürlich einen ordentlichen Abgas haben. Ein Abgase haben. Und so hat man immer so ein bisschen Ruß und Teer gefüllt mit sehr viel Blumen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Geschmack Kubas.
Ja, sehr, sehr anschaulich, die so ein bisschen die verschiedenen oder das, was die Sinne anregt auf Kuba. Also ich finde, das wurde sehr, sehr deutlich in dem, was du mit diesen verschiedenen Sinnen verbindest, wie Kuba riecht, wie es klingt und wie es schmeckt. Vielen Dank.
Ja.
Ja, und sehr gerne. In dem Sinn sind es ja häufig auch andere kleine Dinge, die so sehr viel über die Seele eines Landes aussagen. Ein Beispiel ist in deinem Buch, wo du drüber schreibst, welche Bedeutung zum Beispiel der Schaukelstuhl in einem kubanischen Haushalt besitzt.
Der Schaukelstuhl, das ist das Schönste in Kuba. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich habe es auch mal so beschrieben, dass man in diesem Schaukelstuhl eben so alles, was einen Tag über angeht, gut wegschaukeln kann. Und ich habe auch gemerkt, dass ich allein diese Bewegung, ne, wenn man in so einem Schaukelstuhl sitzt und allein diese Bewegung hin und her, und ich merke gerade, wenn ich drüber rede, dass ich hier, obwohl ich nicht auf einem Schaukelstuhl sitze, automatisch schon vor und zurückwippe. Man kann mit dieser Aktion einfach den lieben Gott einen lieben Gott sein lassen, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein Ruhepol. Es ist einfach ein Ort für die Kubaner, wo man einfach sein kann. Ja, natürlich, wo ein Schaukelstuhl steht, ist der nächste nicht weit und dann ist auch der nächste Mensch nicht weit und dann hat man eben ein sehr gutes Gefährt, um so ein bisschen sich aus der Welt zu schunkeln und hat immer noch Begleitung und kann sich unterhalten. Das ist was sehr Großartiges. Und ja, ich habe dann auch später, als mir das vermehrt aufgefallen ist, darauf geachtet und ich glaube, ich habe wirklich keinen kubanischen Haushalt ohne Schaukelstuhl gesehen. Also egal, was man alles entbehren muss, darauf kann man nicht verzichten.
Ganz wichtiges Möbelstück.
Ja. Diese Stimmung, ja.
Sehr schön. Und Dennis, du hast gesagt, dass dein Spanisch nicht besonders gut war und dass du dich auch auf Englisch viel unterhalten hast mit den Freunden, die du dort hattest, die Englisch gesprochen haben. Und dann gibt es ja aber auch die Möglichkeit, sich über Zeichensprache zu verständigen. Und das, finde ich, ist auch eine ganz interessante Passage in deinem Buch, wo du von sieben Gesten sprichst, die man auf jeden Fall kennen sollte, wenn man sich mit Kubanern unterhalten möchte. Kriegst du die sieben Gesten zusammen?
Oh, ja, also vielleicht. Ich muss mal schauen. Also das ist natürlich so eine der, auch meine Lieblingsgeste, weil sie auch immer sehr, sehr lakonisch und sehr scherzhaft eingesetzt wird, ist eigentlich die Gefängnisgeste oder die Handschellengeste, wenn man mit der einen Hand, mit der rechten das Handgelenk der anderen umklammert, so als ob man jetzt der Polizist in Handschellen abführen würde. Und diese Geste wird so noch mit am häufigsten fast gebraucht. Und ist immer mit so ein bisschen Schalk verbunden, weil man immer sagt, hey, jetzt hast du wieder irgendwas angestellt, wo es kritisch werden könnte und dich bald einer abholt, um dich aus der Welt zu schaffen. Aber alles mit sehr viel Humor genommen. Ne? Ich habe die nie ernsthaft erlebt, diese Geste. Aber es kommt dann so. Also die Geste ist auch sehr viel mit der Fidel-Geste verbunden. Das ist einfach, da er ja immer diesen langen Bart hatte, tut man so, als ob man sich durch seinen langen, imaginären Kinnbart geht und ihn so ein bisschen streichelt und zupft. Das ist so die Geste für den Oberführer Fidel Castro. Wenn man jemanden gut findet, gerade Kinder machen das auch so viel, ist das so ein Klatschen. Also man klatscht in die Hände, aber nicht mit der offenen Hand, sondern mit der Faust. Ne? Das ist eigentlich so eine Geste, die heißt, ich finde dich gut oder ich finde dich hot. Ja, oder du gefällst mir. Und meistens hat man auch so einen Strahlen in den Augen. Ja. Wenn etwas sehr, sehr gut ist oder sehr schön, ne, das kann einfach eine Anekdote sein, die jemand erzählt hat, oder eine schöne Frau, die vorbeiläuft, oder ein gutes Glas Wein, dann ist es so eine Art Kusshand, die man jemanden, also die man dann vollführt oder einfach in den Raum wirft, aber nicht vom Mund fortgegestet, sondern vom Kinn eher. Also muss man sich das ungefähr vorstellen. Wenn man den kleinen Zeigefinger hochhält in der Luft, redet man über einen Flacco, über jemanden, der sehr dünn ist. Ja, das auch. Und natürlich so die Geste für Schwarze, also für die schwarzen Kubaner. Das ist das, wenn man mit dem rechten Zeigefinger an der Unterseite des Unterarms so ein bisschen entlang streicht. Das heißt, man redet über Schwarze. Das ist immer so die. Ja. Und was
Dann fehlt
noch?
noch eine Geste für
Das
Sex.
fehlt noch. Eine fehlt
Genau.
noch. Der Sex. Ah, na klar, natürlich, das ist ja fast ja auch gut. Ja, gut, das kann man ja kaum vergessen. Das ist Sex ist quasi, wenn man die Zeigefinger aneinander reibt, aber von oben nach unten. Ja? Also man legt beide Zeigefinger zusammen und anstatt jetzt auf und zu machen, gleitet man am eigenen Finger entlang hoch und runter. Auch eine in Kuba sehr häufig ausgeführte Geste.
Ja, darüber hatten wir ja auch schon
Ja.
gesprochen. Aha. Dennis, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses
Ich habe
Gespräch.
zu danken. Prima.
Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich war ja auch selbst schon zweimal auf Kuba und für mich ist Kuba ein ganz besonderes Land, in das ich immer gerne zurückkehre oder immer den Wunsch habe, dort nochmal zu sein. Ich habe ja durch deine Schilderung jetzt sehr viel auch vom Alltag nochmal kennengelernt. Dein Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Das hast du alles ganz toll aufgeschrieben, deine Beobachtungen. Und ich finde, gerade dadurch, dass du so unvoreingenommen an dieses Land herangegangen bist, ja, bekommt man einen wirklich tiefen Einblick und Verständnis für die Menschen dort.
Ja, kauft alle dieses Buch. Es ist sehr gut.
Ein bisschen Werbung am Schluss darf erlaubt sein.
Ja, sehr gerne. Nee, freut mich. Prima. Hat mir auch Spaß gemacht. Unsere Unterhaltung. Immer wieder gerne.
Ja, dann die abschließende Frage für ein mögliches Folgeinterview. Was bietet sich da an? An welchen Projekten arbeitest du derzeit?
Ich werde jetzt in 2 Wochen nach Griechenland reisen. Und bin dann den ganzen Sommer über in Griechenland und schreibe jetzt ein neues Buch, also auch in der Art wie eben Kuba und die anderen hatten wir uns über Griechenland. Und das ist jetzt das nächste Projekt. Das nächste Großprojekt sozusagen.
Ja, jetzt steht
Ja.
erstmal die Recherchereise an und gibt es
Genau.
schon ein Datum, an dem das Buch erscheinen soll, oder kannst du dir da alle Zeit der Welt lassen?
Nein, das wäre für mich absolut fatal, wenn ich mir alle Zeit der Welt lassen könnte, weil also ich habe auf jeden Fall gemerkt, es hilft mir sehr, eine Deadline zu haben. Und ich mache das dann mit dem Verlag immer aus, so, ne, und sage dann, okay, wann ich denke, wann das dann ungefähr so für mich gut ist und fertig sein sollte und halt mir das mit Absicht immer sehr knapp, weil ich weiß, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann hocke ich mich auch hin die ganze Zeit und arbeite viel und habe die Disziplin, um wirklich viel zu tun. Und wenn ich immer weiß, ach komm, ich habe ja noch genügend Zeit, ja, umso mehr Zeit man hat gefühlt, umso weniger tut man. Von daher muss ich mich da selbst irgendwie so ein klein bisschen verarschen. Also im Groben, also die grobe Deadline ist, oder das Ziel ist, das Buch dieses Jahr dann noch fertig zu schreiben, damit so ungefähr im Frühjahr, im Frühling 2019 dann auch erscheinen kann. Das ist das,
Das ist der Fahrplan.
Das ist der Fahrplan.
Ja, und dann...
Who knows what will happen?
Wie bitte?
Wer weiß, was passiert. Aber der Fahrplan ist erstmal das. Ja,
ja, dann hoffe ich, dass wir spätestens im Frühjahr nächsten Jahres dann den zweiten Teil dieses Interviews machen, beziehungsweise ein neues Interview wird es dann ja über ein neues Land, Griechenland. Freue mich schon drauf.
Ich auch, sehr gerne.
Alles Gute für das Projekt, Dennis. Bis dann.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss. Ja, das war das Interview mit Dennis Freischlatt über sein Buch Diesseits der Tage, ein Sommer auf Kuba. Ich hoffe, wir haben dir ein bisschen Lust, nicht nur auf das Buch, sondern auch auf Kuba gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Insel einmal zu besuchen. Lohnt tut sich auch ein Besuch auf der Webseite von Gate7. Dort findest du weitere Informationen auch zu Kuba in den Shownotes zu dieser Episode. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.